So, das waren zwei ganz starke Aufschläge. Vielen Dank. Mein Name ist Birgit Schwarz. Ich bin Korrespondentin für den österreichischen Rundfunk hier in Berlin seit vielen, vielen Jahren und dadurch so etwas wie eine Insider-Outsiderin. Das heißt, ich nehme sehr oft teil hier an Pressekonferenzen, werde aber zu ganz speziellen Hintergrundgesprächen eher nicht eingeladen, weil das Interesse daran, den österreichischen Rundfunk zu informieren, ein endenwollendes ist. Ich komme aus einem Land, in dem wir, auch wir hatten gerade einen Wahlkampf, in dem wir sehr intensiv darüber diskutiert haben, ob ein Kollege von mir, ein Journalist des ORF, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dessen Kinder die gleiche Schule besuchen wie der Bundeskanzler und woraus sich ein gewisses Näheverhältnis ergeben hat, ob dieser Journalist diesen Bundeskanzler interviewen darf. Die überwiegende Meinung meiner Kollegen und auch die überwiegende öffentliche Meinung war, nein, das hätte er nicht tun dürfen, das sei zu viel Nähe gewesen. Ich glaube, die ganze Bandbreite der Diskussion, die wir jetzt führen werden, haben wir durch unsere zwei Impulsgeber sehr schön aufgetischt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich möchte das wirklich hochkarätige und tolle Podium vorstellen, das ich Ihnen jetzt hier präsentieren darf. Das ist erstens Uwe Carsten Haie. Er hat fast sein ganzes berufliches Leben an der Schnittstelle zwischen Politik und Journalismus gearbeitet. Er hat Reden für Willy Brandt geschrieben. Er war Autor und Redakteur für ARD und ZDF. Und er war unter Gerhard Schröder Regierungssprecher. Das heißt, er kennt auch diesen Platz hier sehr gut, von dem aus er sich sehr oft gemeldet hat. Gernot Lehr ist Rechtsanwalt und hat sich auf alle Aspekte von Presse und Medienrecht spezialisiert und er wird von seinen Mandanten immer dann gerne gerufen, wenn die finden, dass zu kritisch oder möglicherweise auch falsch über sie berichtet wird. Und er vertritt staatliche Stellen bei Auskunftsklagen, wie sie zum Beispiel von Herrn Müller-Neuhoff, wie er uns das sehr anschaulich geschildert hat, angestrengt werden. An seiner Seite Tanjef Schulz, Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg Universität und er war zuvor 13 Jahre Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, er kennt das Geschäft, über das er jetzt forscht, sehr gut. Und an seiner Seite Gregor Mainz, Korrespondent der Rheinischen Post, früher in Bonn, jetzt in Berlin. Und er ist Vorsitzender der Bundespressekonferenz, also unser Gastgeber heute hier auch in diesem Haus und in diesem Saal. Vielen Dank dafür. Gregor Mainz, meine erste Frage an Sie. Wir haben viel gehört über unter 1, unter 2, unter 3. Wir haben auch schon erklärt bekommen, was es bedeutet. Wer hat das eigentlich erfunden? Und vor allem, wird diese Formel tatsächlich auch eingehalten hier im politischen Berlin?
Also ich hätte ohne die Vorbereitung hier auf diese Veranstaltung immer gesagt, wir haben es erfunden. Das steht in der Satzung der Bundespressekonferenz und das schon fast von Anfang an. Also es ist mal in Bonn was abgebrannt, deswegen fehlen uns einige Unterlagen über die ersten Jahre. Aber die erste Satzung, die uns zur Verfügung steht, da steht es schon genau so drin. Normalerweise haben wir hier unsere Satzung liegen. Aber ich trage es einfach mal vor, damit wir alle wissen, worum es geht. Der Wortlaut ist identisch. Seit 1953 heißt es nämlich, die Mitteilungen auf den Pressekonferenzen erfolgen unter erstens zu beliebiger Verwendung, unter zweitens zur Verwertung ohne Quelle und ohne Nennung des Auskunftsgebenden oder unter drei vertraulich. Die Auskunftsgebenden können erklären, wie ihre Mitteilungen behandelt werden sollen. Die Mitglieder des Vereins und die Teilnehmer der Konferenz sind an diese Erklärung gebunden. Eine Verletzung dieser Regeln kann den Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben. Jetzt habe ich ja die Einschränkung gemacht. Ich hätte ohne Vorbereitung immer behauptet, wir sind die Erfinder. Also eine Unterscheidung in Informationen unter erstens, zweitens, drittens hat es bereits im Kaiserreich gegeben, als nämlich die obersten Militärs regelmäßig Korrespondenten zu Hintergrundrunden über den Kriegsverlauf eingeladen haben. Und dort gab es dann eine protokollierte Mitschrift und da steht dann, wurden die Passagen gekennzeichnet mit Römisch 1 zur Verwendung durch die Journalisten unter Römisch 2 nur zur vertraulichen Information der Journalisten und unter Römisch 3 als Information für den Zensor. Allerdings, dieses eingeladen werden und dann möglicherweise das, was da insinuiert worden ist, der Obrigkeit auf den Leim zu gehen, hat auch zu starken Diskussionen unter den Korrespondenten damals geführt, denn erkennbar war der Kriegsverlauf ja nicht ganz genauso, wie es immer geschildert worden war, unter 1, und hat dann auch sozusagen den Impuls gesetzt, dass direkt zu Beginn der Weimarer Republik sich die Journalisten zusammengefunden haben, um als Konsequenz daraus selbst sich zu formieren und selbst zu Pressekonferenzen einzuladen und diejenigen, die Informationen haben, den eigenen Regeln zu unterwerfen, so wie es in diesem Raum immer noch ist. Und erstaunlicherweise haben sie dann tatsächlich 1918 bereits dieses unter 1, unter 2 und unter 3 für sich reklamiert. Und von der Verwendung her ähnlich sind sie damit umgegangen, wie ich das eben vorgetragen habe. Also sorry, wir sind doch nicht die Erfinder, aber diejenigen, die das Prinzip des selbstorganisierten Journalismus sozusagen erfunden haben, die haben es gleich miterfunden. Also muss es irgendeinen Bedarf geben daran und das erleben wir auch. Ich werde jetzt hier nicht wieder draufdrücken, damit wir unter 1 bleiben können, denn sonst könnten Sie mich ja kaum noch verstehen. Wir haben es immer wieder als Möglichkeit, manche Regierung macht davon mehr Gebrauch, manche weniger. Ich werde Ihnen jetzt natürlich keine Beispiele nennen, was denn so unter 3 berichtet wird, denn dann würde ich ja wahrscheinlich als nächstes meinen Ausschluss aus der Bundespressekonferenz in die Wege leiten müssen. Aber wir legen sehr starken Wert darauf, nicht nur das zu erfahren, was wir auch direkt schreiben. Ein kleines Beispiel ist, wir haben jedes Mal, wenn ein Kommandeur von ISAF Nord in Nordafghanistan zurückkam von seinem in der Regel einjährigen Einsatz, ihn eingeladen, sich unseren Fragen zu stellen, und zwar zweigeteilt. Zuerst waren die Kameras da, unter 1. Das, was seine Bilanz ist. Die konnte mal mehr oder weniger kritisch sein. Aber damit wir dann das volle Bild erfuhren, sind wir dann danach unter 3 gegangen. Und dann hat er auch uns das erzählt, was die Taliban nicht unbedingt in der Zeitung lesen mussten. Und uns allerdings für die Beurteilung dessen, was dort sich an Problemen, Herausforderungen für die Bundeswehr stellt, von unschätzbarem Wert war. Mhm. Und die Frage war auch, ob man sich dran hält. Ja und nein. Wir in der Bundespressekonferenz legen größten Wert darauf, dass man sich an unsere Regeln hält. Wenn hier unter 3 gegangen wird, dann achten wir auch darauf, dass jedem klar ist, dass darüber nicht zu berichten ist. Wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, wenn irgendwelche anderen Kreise diese Regeln von uns übernehmen und sich nicht dran halten. Manchmal ist es der Politiker selbst, der dann unter 3 bricht. Also ich habe es schon mal erlebt, dass ein Minister möglicherweise selbst etwas erstaunt war von unseren interessierten Gesichtern. Der sagte aber, das sage ich Ihnen nur unter 3, macht die Türe auf, geht vor den aufgebauten Kameras in Stellung und erzählt das Ganze dann nochmal, weil er gedacht hat, da habe ich jetzt mehr Resonanz, das interessiert offenbar die Medien. Also insofern, wer sich dran hält und wer sich nicht dran hält, ja und nein.
Das ist ein Punkt, den ja auch Jost Müller-Neuhoff in seinem Impulsreferat angesprochen hat. Vertrauen als Grundlage für die Zusammenarbeit und auch die Kontrolle zwischen Politik und Medien. Tanjef Schulz, wann wird aus diesem Vertrauen Kumpanei und wann wird daraus gegenseitige Abhängigkeit?
Das kann leicht passieren. Das darf nicht passieren. Es soll nicht passieren. Journalisten sind keine Lobbyisten. Journalisten haben deswegen aus meiner Sicht einen anderen Zugang und auch eine andere Möglichkeit, Hintergrundgespräche für ihre Arbeit zu verwenden, als es vielleicht Lobbyisten können, tun sollten. Deswegen aber ist es sehr schwer, auf diese Detailfragen jeweils eine gute Antwort zu finden, weil es gibt sicherlich immer wieder Beispiele für Hintergrundgespräche, wo in dem Sinne Missbrauch betrieben wird, wo Kumpanei vielleicht entstehen kann. Aber es gibt diese Beispiele, die einfach sehr, sehr wertvoll sind für Journalisten, um etwas zu verstehen, um wirklich etwas zu ergründen. Im Hintergrund, wie eben genannte Beispiele, sensible Themenbereiche, wo nicht alles öffentlich gemacht werden kann und darf. Denken Sie auch an andere Fälle, wo, was weiß ich, jetzt in der Türkei deutsche Staatsbürger inhaftiert sind und so weiter. Es gibt Zusammenhänge, wo sich eine Exekutive nicht direkt öffentlich erklären kann. So dass es diese beiden Seiten hat. Und es ist aus meiner Sicht viel zu viel geheim in Deutschland. Als Journalist ist es komisch, wenn man für Geheimnisse wirbt. Eigentlich müsste sehr viel mehr öffentlich sein, im Prinzip. Und das Paradoxe daran ist, dass wir aber, um das leisten zu können als Journalisten, zugleich eben angewiesen sind auf Redaktionsgeheimnisse, auf Informantenschutz. Und hier haben wir eben, wo sich das irgendwo beißt vielleicht oder scheinbar beißt, so eine Art Paradoxie. Und da genau ist genau der, das Problem, über das wir reden. Und deswegen, obwohl man als Journalist natürlich für größtmögliche Öffentlichkeit sein will und für Transparenz, finde ich es völlig richtig, was Frau Wenzin gesagt hat, es gibt einen Terror der Transparenz auch. Und das ist sehr, sehr wichtig in heutigen Zeiten aus meiner Sicht. Und mir kam so bei den Reden so ein bisschen das Bild auch von, das kennen wir wahrscheinlich viele, von diesem Roman, diesem großartigen Roman von Dave Eggers, Der Circle, wo diese Dystopie gezeichnet wird eines großen Weltkonzerns, so eine Art Mischung aus Google, Microsoft, Apple, Twitter, Facebook und so weiter, der dann sich aufschwingt zu einer Art totalitären Herrschaft und wo dann am Ende alle transparent werden sollen und die Politiker Kameras tragen, um jedes Gespräch und jedes Treffen, was sie haben, in die Welt hinaus zu zeigen und auf keinen Fall Vertraulichkeit irgendwo zu haben. Und es ist ein totalitäres System, das da entsteht. Und das ist etwas, wo wir plötzlich in einer paradoxen Situation sind, auch als Journalisten, um zu sagen, nein, wir brauchen auch geschützte Räume für vertrauliche Hintergrundgespräche.
Mhm. Eine andere These, die wir schon gehört haben, ist eben, der Staat, die Kanzlerin, braucht keinen Quellenschutz, keinen Informantenschutz, weil sozusagen ein Hintergrundgespräch von Angela Merkel nichts anderes ist als Regierungs-PR. Ist das so, Uwe Kastenhaie?
Ich will daran erinnern, was sozusagen der Ausgangspunkt ist, um den es hier geht. Und zwar müssen wir da zurück in das Jahr 1949, als die Bundespressekonferenz gegründet wurde. Es war, glaube ich, 1949 mit der Geburt der Bundesrepublik Deutschland. Was war der Unterschied zu dem, was in den Jahren 33 bis 45 die Regel war, nämlich eine gleichgeschaltete Presselandschaft, wo der Oberheinz, der Goebbels hieß, mitgeteilt hat, was in den Blättern zu stehen hat und was nicht da drin zu stehen hat. Diese Erfahrung haben viele, die damals Mitglieder der Bundespressekonferenz waren und die alle sozusagen auf irgendeine Weise als Journalisten auch in den Jahren zuvor tätig waren, sich zu Herzen genommen, sage ich jetzt mal, auch zu Verstand, hoffe ich, und haben gesagt, nicht die Regierung lädt ein. Wir Journalisten laden ein. Wir bestimmen, wer kommt. Wir sagen, welche Themen uns interessieren. Sie können selber, denke ich, ablesen an der Wirklichkeit, die, wie ich sie wahrnehme, in der ruhigen Position meines Sessels vor dem Fernsehen, wenn ich die Nachrichtenprogramme sehe und höre, wie oft Journalisten in das Kanzleramt rübergehen und sich mitteilen lassen, erstens, was sie zu erfahren haben und b, nicht nur das, was sie zu erfahren haben, möglichst auch keine Fragen stellen dürfen. Es reicht, wenn sozusagen ein Statement abgegeben worden ist. Diese Art von, wie soll ich sagen, ich hätte beinahe gesagt, Verluderung journalistischer Selbstbewusstseins, sollte man, glaube ich, mit einbeziehen, wenn man über die Frage nachdenkt, Vertraulichkeit, Hintergrundgespräche und Ähnliches mehr. Ich glaube, hier ist Selbstkritik ein guter Punkt auch für die, die in dieser Bundespressekonferenz heute sitzen. Ich erinnere mich gern, ich habe hier mehrere Jahre gesessen, aber den Fragen, manchmal auch den wirklich guten Fragen, war ich ausgesetzt und habe mich gefreut über jede gute Frage. Wenn ich gut oder schlechte Frage sage, dann meine ich nur, es gibt eben auch, sagen wir mal, nicht jeder ist zu jeder Zeit intellektuell auf der Höchststufe seiner Möglichkeiten. Das kann es schon geben. Und deswegen kann man das auch vergessen, wenn eine Frage, die sozusagen irgendwie am Rand steht, aber mit der Sache kaum noch was zu tun hat. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist hier gefragt. Journalistisches Selbstbewusstsein. Und Rückerinnerung, was die Geschichte der Bundespressekonferenz eigentlich ist und was sie von denen, die dort Mitglied sind, was von denen erwartet wird. Nämlich eine, ich hoffe, kritisch distanzierte, klare und respektvolle Umgang mit denen, die einen schweren Job machen. Und ich weiß, wovon ich rede.
Das ist ganz sicher der Anspruch hier in diesem Raum, Herr Haie. Aber als Regierungssprecher muss man ja die gesamte sehr komplexe Kommunikation einer Regierung im Auge behalten. Und wenn es dann eine Krise gibt, neigt man dann nicht doch dazu, Journalisten, denen man eher vertraut, zu kontaktieren, die einzuweihen bevorzugt, weil man sich dann eine wohlwollende Berichterstattung erwartet?
Das ist nicht auszuschließen. Das ist ja wohl klar, dass es das auch gibt, nicht geben sollte, aber auch gibt. Das ist wohl wahr. Ich glaube, dass meine gesamte berufliche Erfahrung zu einer Einsicht geführt hat. Es ist nie gut, in Raten die Wahrheit zu erzählen. Mhm. Es ist immer nur gut, alles auf den Tisch zu legen, wenn es denn notwendig ist. Und manchmal kann man auch zu einem Hintergrundgespräch einladen und sagen, wir haben ein großes politisches Problem. Und wir sagen euch das auch, dass wir ein großes haben, wenn wir oder bevor wir in eine bestimmte außenpolitische Situation geraten, in die, weiß ich was, nach Brüssel oder sonst irgendwo Entscheidungen notwendig sind oder ähnliches mehr. Ich glaube, dass das gut tut, sich gegenseitig respektvoll zu behandeln und nicht zu unterstellen, dass der andere nur da sitzt, um sich reinzulegen. Und das hält auch nicht lange. Jeder, der hier sitzt, in meiner Funktion damals als Regierungssprecher, der konnte sicher sein, die Achtung der Kollegen, die da sitzen, die kann man total schnell verspielen. Total schnell verspielen, wenn man den Eindruck erweckt, etwas zu wissen, was man nicht weiß und trotzdem den Mund aufmacht, statt zu sagen, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben zur gegenwärtigen Zeit. Rufen Sie mich an. Ich werde mich informieren, damit ich Ihnen nicht irgendetwas erzähle, sondern das, worum es wirklich geht. Und wenn das in einem größeren Interesse ist, dann habe ich auch angeboten, wir können heute Nachmittag oder morgen Vormittag dazu hier nochmal zu einer Pressekonferenz zusammenkommen, um dieses Thema zu behandeln, von dem ich glaube, dass es wichtig ist. Also da geht es schon darum, sich nicht größer zu machen, als man ist, und aber auch nicht kleiner zu machen, als man ist. Und was die Journalisten, die da sitzen, erwarten können, ist der redliche Versuch, ernsthaft und redlich und wahrhaftig Antwort zu geben. Das ist das, was sie erwarten können. Und alles, was mir so nachgetragen wurde als Regierungssprecher, war, dass ich dem immer ziemlich nahe gekommen bin.
Ich würde den Ball gerne jetzt weitergeben an Gernot Lehr. Alles auf den Tisch war ein Stichwort, das Uwe Carsten Haie geliefert hat. Man würde ja vermuten, dass in brenzligen Situationen Vertraulichkeit mehr hilft, Hintergrundgespräche. Wozu raten denn Sie Ihren Mandanten, wenn es brennt?
Also ich möchte mit meiner Antwort jetzt nicht grundsätzlich gegen die Möglichkeit des Unter-Drei-Sprechens plädieren. Ich würde ganz gerne auch zu den Thesen, die Herr Müller-Neuhoff von sich gegeben hat, gerne auch etwas sagen. Aber es ist so, dass gerade in Krisensituationen ich Mandanten deutlich davon abrate, Unter-Drei-Gespräche maßgeblich zu führen. Das können mal ergänzende Gespräche sein. Aber wir haben gewisse Spielregeln, die übrigens auch rechtlich vorgegeben sind, wie man über kritische Situationen, über mögliches Fehlverhalten berichtet. Und die Medien haben ja ein ganz großes Privileg. Sie dürfen sanktionslos etwas Falsches berichten, wenn sie das in Form der Verdachtsberichterstattung machen. Und die Spielregeln für eine zulässige Verdachtsberichterstattung verlangt es, dass man nicht unter drei spricht, sondern dass man den Betroffenen mit den einzelnen Verdachtsmomenten konfrontiert, damit er dazu Stellung nehmen kann. Und dann ist man als Journalist verpflichtet, diese Stellungnahme auch wiederzugeben, um distanziert zu berichten. Diese Spielregeln, die von der Rechtsprechung entwickelt worden sind, die ganz, ganz hart sind, die immer härter werden, die werden unterlaufen, wenn man solche Gespräche unter drei führt, weil das ja nicht zur Veröffentlichung gedacht ist. Das heißt, in Krisensituationen oder auch in Situationen, in denen man damit rechnet, dass hier eine kritische Berichterstattung kommt, kann es oft die richtige Entscheidung sein, alles deutlich, und da sind wir ganz einig, auf den Tisch zu legen und auch die entlastenden Momente, die es ja häufig bei möglichen Fehlverhalten gibt, zu benennen und nicht unter drei etwas vertraulich zu erzählen. Gleichwohl ist das Gespräch unter drei ein ganz wichtiges Rechtsgut. Ich sage ein Rechtsgut, weil, wenn ich das noch dazu sagen darf, weil das vertrauliche Gespräch, die Möglichkeit in einem Zivilgespräch sich selbst eine Meinung zu bilden, zu äußern, sogar ein verfassungsrechtliches Gut ist. Es ist Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, dass man mit Menschen vertraulich reden kann, ohne dass man nachher Transparenz darüber geben muss, mit wem man über was gesprochen hat. Auch Spitzenpolitiker haben dieses Recht. Ich sage das mal in der Situation, in der ich nicht Gegner in diesem Verfahren bin, sonst würde ich mich in dieser Prognosiertheit auch nicht äußern. Das Verfahren, das Herr Müller-Neuhoff beschrieben hat, wird von anderen Kollegen auf der staatlichen Seite betreut, nicht von meiner Sozietät. Von daher gesehen kann ich mich da auch relativ frei äußern. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man nicht zur totalen Transparenz kommt bei Gesprächen, die auch Spitzenpolitiker oder andere Amtsträger in vertraulicher Weise zur eigenen Meinungsbildung und zur eigenen Positionierung führen. Solche Möglichkeiten muss es geben. Wenn man dies unter den Gleichheitsgrundsatz zur totalen Transparenz führen würde, kann es solche Gespräche nicht mehr geben. Das heißt, es gibt dann keine Transparenz mehr.
Wenn ich das ganz kurz ergänzen darf oder anschließen darf, weil es ja Herrn Müller-Neuhoff geht, auch um die organisierte Vertraulichkeit. Das ist natürlich ein Punkt, dass man sagt, ein Kanzleramt lädt jetzt hier quasi offiziell ein und ist als Exekutive. Da könnte man erstens fragen, warum machen Sie das nicht in der BPK? Und man könnte fragen, was soll das? Kann man das dann nicht irgendwie erweitern und so weiter? Das finde ich jetzt durchaus mal als Argument ganz interessant und wichtig. Allerdings, anschließend an was gerade Sie gerade gesagt haben, Herr Lehr, muss man auch sehen, wenn man das jetzt alles transparent machen will, bitte sehr, dann wird es anders laufen. Ich meine, ich habe vor Augen, wie plötzlich also in der Tiefgarage die Kanzlerin sich trifft mit drei Journalisten oder mit einem Einzelnen. Vielleicht macht sie das auch jetzt schon, ich glaube nicht, aber kann ja sein. Also das muss es und soll es und darf es geben. Ja, und es ist auch gut, dass es das geben darf. Und das Problem, was Sie sozusagen haben, Herr Müller-Neuhof, dass Sie vielleicht nicht eingeladen werden, werden Sie dann trotzdem haben. Und es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt, denn es gibt halt für uns alle als Journalisten die Chance, Quellen zu generieren, mit denen wir vorsichtig umgehen müssen. Wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen und so weiter. Das ganze Lied der Professionalität. Aber Sie können das nicht durch irgendeine Gesetzeskraft oder durch einen Auskunftsanspruch einfach so für alles reglementieren. Sie werden das nur verlagern.
Lassen Sie mich nur kurz dazwischen sagen, Herr Müller-Neuhoff bekommt am Ende noch einmal Gelegenheit, ja, Stellung zu nehmen. Er ist nicht jetzt auf das armen Sünderbänklein verbannt und muss sich das anhören. Ich möchte dann auch vielleicht in etwa 10 Minuten, einer Viertelstunde auch Fragen an das Publikum weitergeben, weil ich hoffe und erwarte, dass Sie vielleicht auch mit Ihren Fragen diese Diskussion ein bisschen beleben möchten. Ich habe es neben mir ein bisschen ruckeln, zuckeln und aufzeigen gesehen. Uwe Kastenhaie, Sie wollen dazu noch etwas sagen, ja, und Herr Lehr dann auch noch.
Ganz kurz nur. Ich wollte nur daran erinnern, als ich 1900, das ist nun wirklich schon eine Weile her, 98, in Bonn noch zum von Schröder als Regierungssprecher vorgestellt wurde, hatten wir vielerlei besorgte Hinweise von journalistischen Kollegen, die gesagt haben, hoffentlich macht ihr das nicht so wie unter Kohl, der nur ein paar Kollegen jeweils zu sich gebeten hat, sehr selektiv hinein, und zwar solche, von denen er sicher sein konnte, dass sie wenig Interesse hatte, das anderen zu erzählen, sondern eben exklusive Informationen verfügbar zu haben. Und wir haben damals dann in Berlin gesagt, naja, hier haben wir, glaube ich, auf dem Quadratkilometer noch nirgendwo sonst in Deutschland so viele Journalisten wie in Berlin. was eben auch bedeutete, dass hier viele zusätzliche Redaktionen herkamen nach Berlin. Das war ja auch schon mal was. Und es waren sehr viele. Und wir haben die Frage gestellt, wie kriegen wir das nun hin, allen gleichmäßig die gleichen Informationen verfügbar zu machen. Wie kriegen wir das hin? Auch was Hintergrund angeht. Es gibt Hintergrund, den man geben muss, wenn man auf eine große Konferenz, internationale Konferenz, damit die Haltung der eigenen Regierung, denen, die dort darüber berichten, wenigstens klar ist, ohne dass vorher darüber geschrieben wird. Das ist doch auch eine Form von Vertraulichkeit, die man nachvollziehen kann. Aber wir haben den Versuch gemacht, jeweils alle Büroleiter, der hier akkreditierten Redaktionen jeweils zu vertraulichem Hintergrund einzuladen. Es waren aber so viele, vielleicht über 30 oder 35, dass man nicht ernsthaft sagen konnte, dann sind es eben so viele, sondern und wenn das Gespräch einen Sinn haben sollte, musste man schon manchmal teilen. Einen Tag die 15 und am nächsten Tag die anderen 15. Da hätten Sie mal sehen sollen, was unter diesen Kollegen los war. Was die getan haben, um herauszufinden, was am Tag da an Hintergrund gegeben worden ist und möglichst so, dass man drüber schreiben konnte, man war ja nicht dabei. Also das war einfach so nicht möglich. Die wachsende Konkurrenz untereinander hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, naja, es gibt ja jetzt das weltweite Netz. Alles, was wir wissen, wird damit reingestellt. Jeder soll es lesen können und hat es dann auch. Und wenn es dazu Fragen gibt, stehe ich selbstverständlich zu Fragen zur Verfügung. Aber Sie sehen, informieren und Informationspolitik kann auch scheitern, wenn, sagen wir mal, die Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen Beteiligten so groß ist, dass Vertraulichkeit nicht oder jedenfalls nicht immer gewährleistet werden kann.
Zum weltweiten Netz möchte ich auch noch gerne kommen. Vorher wollte Gernot Lehr noch etwas sagen.
Ganz kurz zu dem Einwand, es besteht ein Unterschied zwischen dem persönlichen Gespräch und der amtlichen Einladung zum Gespräch. Das ist doch eine reine Formalie. Ich meine, wir können dann die persönlichen Gespräche eben nicht amtlich führen. Wichtig ist, dass wir zwei Rechtsgüter haben, die wir berücksichtigen müssen. Zum einen das Persönlichkeitsrecht, das das vertrauliche Gespräch schützt. Und zum anderen auch den Informantenschutz auf der Artikel 5 Seite. Da haben wir zwei Rechtsgüter, die irrsinnig wichtig sind. Und die muss man in die Bedeutung der Unterteilgespräche mit hineinbringen. Es muss den geschützten Raum rechtlich auch geben, der möglich ist. Den gibt es dann nicht mehr, wenn man sich selbst kommerziell. Da sind wir bei dem Fall, der hier auch von Frau Wenzin uns ja sehr schön dargestellt worden ist. Aber vom Grundsatz her, meine ich, müsste es die Möglichkeit geben.
Ja, Sie haben es jetzt angesprochen. Es kommt natürlich nicht selten vor, dass Politiker bereitwillig sehr viel von sich preisgeben, wenn sie sich für Home Stories zur Verfügung stellen oder sich eben im Wahlkampf begleiten lassen. Muss sich ein Politiker, Gregor Mainz, muss sich ein Politiker, wenn er Journalisten so nahe an sich ranlässt, dann auch alles gefallen lassen?
Natürlich nicht. Also jeder Mensch behält sein Persönlichkeitsrecht. Aber er sollte natürlich auch bereit sein, über das, was ihn ganz persönlich leitet in seinen Entscheidungen, Auskunft geben. Am liebsten natürlich an dieser Stelle hier unter 1. Aber dass wir natürlich nicht nach Berlin geschickt worden sind von unseren Redaktionen, die viel Geld dafür ausgeben, damit wir von einer Pressekonferenz zur anderen laufen, um dann das zu bringen, was man im Internet von den Zentralredaktionen aus auch verfolgen könnte. Das ist eine Illusion. Man bezahlt natürlich den Korrespondenten dafür, dass er irgendwann mal zu den gewöhnlich gut informierten Kreisen zählt. Und jetzt Preisfrage. Wie wird man denn Mitglied dieser gut informierten Kreise? Indem man sich allein darauf beschränkt, zu Pressekonferenzen zu gehen oder ob man versucht, auch Kontakt zu bekommen? Und manchmal ist das natürlich eine perspektivische Entwicklung. Da kommt man als junger Korrespondent nach Bei mir war es noch Bonn. Ich sage jetzt mal, kommt man nach Berlin und lernt irgendeinen Oppositionspolitiker kennen, der ziemlich frustriert ist, weil er nicht vorkommt, geht aber trotzdem mit ihm immer mal wieder ein Bierchen trinken, um sich zu informieren, wie sieht er die Welt, welche alternative Konzeption hat er in diesem kleinen Bereich, für das er arbeitet. Und ja, wie dann die Dinge so gehen, plötzlich ist er dann Bundesminister und hat aber trotzdem noch Vertrauen in diesen Kontakt, der über lange Zeit gewachsen ist. Und möglicherweise spielt das in dem Fall dann auch eine Rolle, dass eben ein Regierender austestet, wie er medial mit bestimmten Argumenten durchkommt oder nicht. Ich wette aber, das war jetzt nicht alles, was die Bundesregierung Ihnen geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Aspekt gewesen ist. Denn eigentlich kann die Bundesregierung, wenn sie wissen will, wie sie medial mit bestimmten Argumenten durchkommt oder nicht, sich vor allen Dingen hier stellen. Das tut sie dreimal in der Woche. Und ich glaube, mindestens zweimal in der Woche erlebt die Regierung auch, mit welcher Öffentlichkeitspolitik sie gerade nicht durchkommt. Das spielt sich in aller Öffentlichkeit ab. Dafür braucht es diese Dinge, die unter Adenauer schon mit den Kanzler-Tees angefangen haben. Und bei uns ist es auch sehr differenziert diskutiert worden in der Mitgliedschaft der Bundespressekonferenz. Es gibt Mitglieder, die ihre Befürchtungen teilen. Es gibt fast alle, die sie nachvollziehen können. Und doch haben wir uns mehrheitlich entschieden, uns anders zu positionieren und vor allen Dingen darauf zu achten, welche Konsequenzen das haben könnte. Wenn Sie erfolgreich sind mit Ihrer Klage gegen die Kanzlerin, ist dann Ende? Oder bezieht sich das dann auch auf den Kanzleramtsminister, auf den Kanzleramtsstaatssekretär? Bezieht sich das auch auf alle anderen Minister? Bezieht es sich irgendwann auf alle Sprecher dieser Bundesregierung, die immer aufschreiben müssen, mit wem sie wann über was gesprochen haben? Und dann kann ich Ihnen garantieren, dann haben wir keinerlei gut informierte Kreise mehr.
Herr Müller-Neuhof, ich ziehe Ihr Schlusswort vor. Sie sollen und dürfen jetzt bitte antworten, da Sie so direkt angesprochen worden sind.
Ja, vielen Dank. Ich halte die Befürchtung, dass es bei einem Erfolg jetzt dieser Klage im Konkreto keinerlei Hintergrundgespräche, kein Vertrauen, alles zerstört, der Terror der Transparenz, alles zieht sich zurück. Das ist, glaube ich, wir neigen natürlich, das ist typisch deutsch auch ein bisschen, zum fundamentalen Denken. Wenn das passiert, dann boah. Ich glaube, es wird sich nicht viel ändern aus zwei Gründen. Vertrauen ist zutiefst menschlich. Das heißt, Vertrauensbeziehungen funktionieren nicht rechtlich, sondern menschlich. Die werden sich immer ihren Weg suchen. Über vertrauliche Beziehungen werden immer Informationen laufen. Völlig egal, wer klagt, wer nicht klagt, ob in einer Demokratie oder einem totalitären Staat. Das ist alles vollkommen unerheblich. Insofern halte ich diese ganzen Befürchtungen, die Sie eben geäußert haben, schlichtweg für nicht nachvollziehbar. Politiker, die Journalisten informieren wollen, finden immer einen Weg. Sie finden immer einen Weg. Wenn sie ein Interesse haben, sie finden immer einen Weg. Zu der Frage der organisierten Vertraulichkeit im Rahmen staatlich organisierter Hintergrundgespräche, für die Vertrauen insbesondere einseitig reklamiert wird, da sehe ich in der Tat ein Problem, wenn man natürlich sagt, ich möchte gerne auch was darüber wissen, dann erweitere ich, also gerne vertraulich zum Beispiel, dann erweitere ich den Kreis der ins Vertrauen gezogenen. Vielleicht waren 20 beim Hintergrundgespräch, jetzt kommt der 21. und sagt, ich will die Informationen, zumindest vertraulich. Haben wir 21. Dann kommen wir vielleicht noch 5 drauf, noch 7, noch 39 oder noch mal 125. Ja? Wo ist das Problem?
Das Problem ist dann, dass wir allein über 920 Mitglieder sind in der Bundespressekonferenz.
Ich habe jetzt nie von der Bundespressekonferenz
gesprochen. Nein, aber Sie haben von den Kollegen gesprochen, die einen Anspruch haben könnten, daran teilzunehmen.
Lassen Sie mich
hier passen keine 200 rein, nur mal um die Größenverhältnisse.
Ja, das habe ich auch schon gesagt. Also es geht ja mir nicht um die Teilnahme, sondern es geht mir um Informationen über das Geschehen.
Lassen Sie mich bitte noch einen Stein ins Wasser werfen, bevor wir dann ins Publikum gehen. Ich spinne das jetzt weiter. Es gibt ja immer öfter Politiker, die sich gar nicht mehr Journalisten bedienen, um sozusagen gehört zu werden, sondern diese Politiker gehen dann direkt zu den Menschen in die Computer, ins Wohnzimmer, via Twitter, Facebook. Und viele Menschen fühlen sich dadurch sogar besser und glaubwürdiger informiert als durch klassische Medien und Politiker nutzen diese Plattform auch ganz ungeniert. Der amerikanische Wahlkampf, Donald Trump ist ein Beispiel. Mein wahrscheinlich nächster Bundeskanzler, der Herr Kurz, sagt auch, ihm ist es lieber, einen Beitrag auf Facebook zu veröffentlichen, als sich einem kritischen Interview zu stellen, weil da kriegt er seine Botschaft irgendwie ungefiltert an seine Fans. Also das heißt, wir sind ja schon eine Drehung weiter, Tanjew Schulz. Was ist da passiert? Haben da die klassischen Medien etwas verschlafen? Verlieren wir da so ein bisschen unsere Rolle, unsere Aufgabe als Kontrolleure, Erklärer?
Ich glaube, die Aufgabe wird umso wichtiger dann. Mhm. Also sicher, die klassische starke Position als Gatekeeper, die gibt es so nicht mehr. Und klar, Regierungen, Exekutiven, alle Vereine, Organisationen können viel stärker direkt an die Bürger ran und an ihre Informationen, aber auch ihre Propaganda, ihre auch Desinformationen verstreuen. Und umso wichtiger wird es natürlich, das kritisch zu begleiten, zu beobachten, zu kontrollieren und die wirklich interessanten Hintergrundgeschichten zu liefern. Dafür braucht man manchmal Hintergrundinformationen aus Quellen. Manchmal muss man diverse verschiedene komplizierte Wege gehen, aber eben mehr leisten als einfach nur die Sprechblasen, die eben gerne über Twitter oder sonst wo von Politikern vielleicht, wo man sich gut aussehen lassen will, verbreitet werden, die wiederzugeben. Jetzt kann man sich auf viel mehr konzentrieren von dem, was eigentlich Journalismus ausmacht. Ich sehe das eher als eine Entwicklung, die uns in dieser Profession daran erinnert, was unsere eigentliche Aufgabe ist.
Jeder, der journalistisch tätig ist, hat es erlebt. Es schlägt einem ja im Netz nicht nur Misstrauen entgegen, sondern offener Hass, also bis zu unsäglichen Beschimpfungen, manchmal auch Gewalt aufrufen. Es gibt das Wort Lügenpresse als Kampfbegriff. Das hat wahrscheinlich jeder von uns erlebt. Wie geht man denn am besten damit um? Als einzelner Betroffener, aber auch als Medienhaus oder eben auch als Bundespressekonferenz, Gregor Mainz?
Ja, informieren. Also das ist doch die Aufgabe der Journalisten, Zusammenhänge darzustellen und klarzumachen, ob die Fakten, die da transportiert worden sind, nun gelogen sind oder nicht. Das ist doch, deswegen bezahlt man uns doch. Die eine Annahme, die Politiker suchen sich jetzt den direkten Weg, um über Twitter direkt mit dem Volk zu kommunizieren. Und was haben denn die Medien da versäumt? Ich glaube, wir haben gerade in den USA bei diesem Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Medien eher attraktiver geworden sind für die Menschen, um sich besser zu informieren, die bessere Einschätzung zu bekommen. Und gerade
Trump ist Präsident geworden.
Das nur für bestimmte Gruppen.
Und ja.
Ich kann jetzt nur sagen, natürlich gibt es nicht die Vorschrift, dass jeder jetzt die New York Times kaufen muss, aber dass die New York Times sich gerade in dieser Trump-Stimmung besonders behaupten konnte, zeigt ja, dass ein Bedürfnis entstanden ist. Und jeder muss dann für sich selber entscheiden, was für ihn die größte Glaubwürdigkeit hat und was nicht. Und offensichtlich gibt es neben Twitter auch noch ein anderes Bedürfnis, informiert zu werden.
Gernot Lehr, Stichwort Glaubwürdigkeit. Darf jeder im Internet ungestraft lügen, Fake News verbreiten, Existenzen vernichten oder doch nicht?
Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte ganz kurz noch, da komme ich gleich drauf, aber nochmal deutlich sagen, wir haben ja in unserem demokratischen System eine ganz besondere Rolle der Medien. Sie sind Medium und Faktor der öffentlichen Meinungs- und Wertebildung. Und sie haben damit auch eine Kanalisierungsfunktion, die total wichtig ist. Und wenn dieser Auftrag verloren geht und wenn tatsächlich nur noch die direkte Korrespondenz stattfindet, dann gerät einiges aus den Fugen. Und damit komme ich auch zu Ihrer Frage. Die in klassischen Zeiten war es relativ sicher, dass so starke Persönlichkeitsrechtsverletzungen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, eben nicht an die Öffentlichkeit kommen. Jetzt ist es für uns Medienanwälte eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass ständig einzelne Menschen im Internet in einer Weise diffamiert werden, wie man sich kaum vorstellen kann, wo massive Persönlichkeitsrechtsverletzungen stattfinden, wo Menschen bis in den Selbstmord getrieben werden. Und wir haben hier ständig solche Fälle. Das war alles in Zeiten, in denen es Internet nicht gab. Das war dann nicht besser. Aber da gab es diese Filterfunktion, die die klassischen Medien haben.
mir erscheint es sehr wichtig, dass diese Funktion der Medien weiter sehr, sehr verantwortungsvoll wahrgenommen werden und auch gefördert werden, auch von der Politik gefördert werden, damit diese verfassungsrechtlich wichtige Rolle auch wahrgenommen wird. Und was weiterhin sehr wichtig ist, und da hat der BGH wunderbar reagiert, dass der Schutz der Einzelnen gegen anonyme Herabsetzungen im Internet gestärkt wird, indem nämlich jetzt die Provider, die Intermediäre in Haftung genommen werden. Und da hat der Bundesgerichtshof nach langer Stille der Rechtsprechung in diesem Punkt ein sehr gutes Haftungssystem entwickelt, das weiter fortentwickelt wird. Und dadurch ist der Einzelne nicht mehr schutzlos, sondern die Rechtsprechung geht mit der digitalen Welt und den Gefahren sehr offen und sehr offensiv um.
Digitale Welt, Gefahren der Digitalisierung, die hat ja nicht nur unsere Jobs verändert, sondern unser ganzes Leben. Wir alle erleben diese größere Schnelligkeit und die vermeintliche größere Transparenz. Ich glaube, das Stichwort Transparenzterror ist heute hier auch schon gefallen. Uwe Carstenhaie, nützt das oder schadet das unserer Demokratie?
Das bleibt, glaube ich, erstmal offen. Ich kann das nicht vorhersehen, ob es schadet. Ich glaube, es schadet schon jetzt partiell, ob das dabei bleibt. Wird davon abhängen, wie und auf welche Weise wir mit dieser Digitalisierung umgehen lernen, mit der wir es zu tun haben. Ich erinnere mich, dass ich, als ich Regierungssprecher war, eingeladen hatte zu einer Konferenz. Da ging es darum, Online-Journalismus war etwas ganz Neues, so Anfang der 2000er Jahrhundertwende. Ich hatte eingeladen Herbert Riedl-Heise, der war damals Chefreporter der Süddeutschen Zeitung, leider viel zu früh verstorben, ein großartiger Schreiber, herrlicher Journalist, wie ich fand. Und der hatte die Moderation und hörte sich stoisch an, wie einer dieser jungen Kollegen mitteilte, was er als Online-Journalist alles so drauf hat. Und zwar unter anderem, dass ein Ereignis, das eben passiert ist, 10 Minuten später auch kommentiert sein muss. Daraufhin hat Riedl-Heise gesagt, lieber Kollege, ich brauche manchmal 2-3 Tage und gehe sogar noch in eine Bibliothek, um mich zu vergewissern, ob ich da etwas finde, was mir zusätzlich eine Erkenntnis gibt, um einen Vorgang kommentierend für meine Leser so zu kommentieren, dass sie den Eindruck haben, ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Und das ist nicht nur ein Zwischenruf. Ich glaube, das ist ein Teil der Veränderung, mit der wir es zu tun haben. Wir brauchen auch und gerade jetzt eine journalistische Form, die Süddeutsche Zeitung am Wochenende ja glücklicherweise ihren Lesern präsentiert, in der Einordnung, Zuordnung, Erklärung dessen, was an Schwierigkeiten für den einzelnen Leser bemerkbar ist. Wir haben es mit einer Technik zu tun, die jeder braucht und keiner versteht. Und das ist etwas, was ein Teil des Problems ist, mit dem wir es zu tun haben. Ich denke, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht sozusagen die gesamte Nähe von Menschen zueinander über die Digitalisierung verlieren und nicht mehr wissen, wie kalt.
Herr Schulz, das ist im Übrigen ein Effekt, den man vorher so gar nicht je gesehen hat vielleicht, dass in Hintergrundgesprächen, wo nicht sofort geschrieben wird und nicht geschrieben werden darf, so ein retardierendes Element entsteht, dass man mal einfach mal wirklich, also entweder geht man dann und dann kriegt es nicht mit oder man lässt sich mal drauf ein, eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht sogar länger und hört mal zu. Und twittert es nicht gleich und macht nicht die Eilmeldung sofort, sondern versucht erstmal den größeren, komplexen Zusammenhang zu verstehen. Und ich vermute, dass es auch auf Seite einer Regierung mitunter komplizierte Dinge gibt, wo man den Eindruck hat, auf einer gewöhnlichen Pressekonferenz geht das nicht.
Stichwort zuhören. Wir hören jetzt gerne Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Hui, ich würde gerne ein paar sammeln. Ja, bitte, die Dame hier in Rot. Ja. Sie kriegen ein Mikrofon, damit Sie auch gehört werden.
Guten Abend. Ich habe mal eine Frage. Was ist eigentlich, wenn das Vertrauen von den Journalisten missbraucht wird? Also das, was unter 3 gesagt wird, geschrieben wird. Welche rechtlichen Konsequenzen habe ich zu erwarten? Und an Herrn Haie, welche Konsequenzen habe ich dann zu erwarten? Also wie Wie gehen Sie dann als Regierungssprecher oder die jetzigen Regierungssprecher damit mir als Journalistin eigentlich um?
Danke. Ich würde gerne ein bisschen sammeln. Vielleicht ergibt sich das dann. Die Dame da hinten in Blau.
Dankeschön. Ich würde gerne wissen, wie sich die AfD in dieses System der Vertraulichkeit einfügt. Wie groß ist denn das Interesse sozusagen von beiden Seiten, Journalisten und AfD, an vertraulichen Gesprächen miteinander? Und die andere Frage, das ist ja so, dass Menschen nicht mehr so den klassischen Medien zugewandt sind, sondern mit Interesse zum Beispiel auch Blogs verfolgen oder was YouTuber Angela Merkel fragen und so weiter. Wie wird mit diesem Personenkreis dieser Menschen, also Blogger, YouTuber, die Fragen stellen, wie werden die in Zukunft in die Vertraulichkeit eingebunden oder auch nicht und warum nicht?
Die Kanzlerin hat sie jedenfalls als Zielgruppe entdeckt und ihnen sehr weit wahrgenommen ein Interview gegeben. Danke für die Frage. Der Herr da hinten.
Björn Benken, Wahlreform.de. Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Herr Lehr hat vorhin gesagt, dass er seinem Mandanten in Krisensituationen empfiehlt, nicht in unter drei Gespräche zu gehen. Ich frage mich da, wie realistisch ist denn das, wenn man in einer Situation erstmal drin ist, dass man dann bewusst verzichtet? Kann man sich das in der Bundespressekonferenz so vorstellen, dass wenn jetzt ein unter drei Punkt aufgerufen wird, dass dann ein Viertel der Journalisten aus dem Saal geht, weil sie sich nicht in Gewissenskonflikte bringen möchten? Oder ist das eine unrealistische Vorstellung?
Vielen Dank. Ich glaube, dann ja, Sie noch, der Herr mit dem Bart und dem grauen Sakko.
Ja, ich möchte sozusagen an der Stelle anschließen, auch zu der Kategorie unter drei Fragen, die es nach Herrn Müller-Neuhoff ja, glaube ich, gar nicht mehr geben sollte. Es gehört zu meiner und sicherlich auch zur journalistischen Erfahrung vieler Kollegen, in vertraulichen Gesprächen geknebelt zu werden. Die funktionieren nach dem Prinzip, ich sage Ihnen jetzt mal was, aber schreiben Sie nichts darüber. Damit wird unter Umständen eine bevorstehende Recherche oder die Verwendung einer Zweitquelle verhindert durch eine offensive Defensivstrategie. Jetzt können wir, Herr Mainz, leider nicht in der Regel auf eine gültige Geschäftsordnung zurückgreifen, sondern müssen dann im Hinblick auf die Informantenpflege auch entscheiden, wie verhalte ich mich da und komme möglicherweise, wenn ich leichtfertig Diskretion zusichere, in die Situation gar nicht mehr berichten zu können. Deswegen die Frage, der Kollege hat es gerade schon angesprochen, wie läuft das denn in der Bundespressekonferenz? Wenn hier ein Gesprächspartner einen Inhalt nach unter drei kategorisiert und die Mehrheit der anwesenden Kollegen ist der Meinung, das kann er doch nicht ernst meinen, das ist doch höchstens Kategorie 2 oder sogar 1. Was passiert denn dann?
Vielen Dank, dann gebe ich das gleich weiter und vielleicht fangen wir tatsächlich von hinten an mit der Beantwortung.
Von hinten, gut, ja. Also das ist eine beliebte Vorstellung, dass wenn ich Dreck am Stecken habe, ich zu einem Unter-3-Forum einlade und dann habe ich verhindert, dass darüber berichtet wird. Können Sie sich das vorstellen, wenn irgendwo etwas in der Bundesregierung total schiefgelaufen ist, dass da nur einer von weiß? Und der lädt uns dann ein und glaubt, dadurch, dass er es uns erzählt, verhindert er die Berichterstattung. Das ist doch ein gefundenes Fressen für sehr viele Beteiligte. Und insofern können Sie davon ausgehen, wenn es um irgendwelche Dinge geht, wo man Dreck am Stecken hat und möchte verhindern, dass der rauskommt, sollten Sie eines tun, bloß keinen Hintergrund einladen, denn dann machen Sie die alle darauf aufmerksam, dass man an der Stelle mal recherchieren sollte. Und in der Regel weiß es nicht nur einer, der ist, den man natürlich nicht zitieren kann, sondern in der Regel wissen es dann mehrere. Und also Sie dürfen sich die unter drei Passagen hier in der Bundespressekonferenz nicht so vorstellen, dass dann irgendwelche Leute aufspringen und rausrennen, um dann sich in Sicherheit zu bringen, um nicht in Mithaftung genommen zu werden. Im Gegenteil ist das so, wir sind glücklich darüber, wenn wir zu Beginn einer Unter-1-Veranstaltung sagen können, ach übrigens Kollegen, das sind dann nicht so viele wie hier, sondern da sitzen dann manchmal 15, 16, 17 Kollegen, die es gerade erübrigen können, ihre kostbare Zeit auch bei uns zu verbringen. Aber da hinten gibt es dann die Kameras, die es in die Büros übertragen. Und die Kameras übertragen unter 2 und unter 3 Passagen nicht in die Büros. Und insofern sind wir sehr froh, wenn wir sagen können, ach übrigens, gleich gibt es etwas, was der Sprecher XY unter 3 noch uns mitteilen möchte. dann ist es das beste Signal, nicht dafür zu sorgen, dass Leute rauslaufen, sondern dass viele Leute reinkommen, die es dann hier im Saal erfahren wollen. Also das ist dann etwas anderes. YouTuber, wie binden wir die ein? Wenn sie hauptberuflich als Korrespondenten über Bundespolitik berichten, dann können sie Mitglied der Bundespressekonferenz werden und dann nehmen sie wie jeder andere auch an unter drei Veranstaltungen hier in diesem Saal teil. Wir hatten dann noch AfD. Wie ist das eingebunden? Wir haben nach jeder Landtagswahl die AfD eingeladen, die Auswirkungen auf die Bundespolitik hier zu erörtern. Das haben wir auch nach der Bundestagswahl gemacht, mit etwas schwierigen Reaktionen einer bis dahin als Bundesvorsitzende tätigen Frau, die es vermieden hat, sich unseren Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob wir die als Einzelne so schnell wieder einladen wollen, aber was die AfD anbelangt, machen wir Gleichbehandlung. Die AfD seinerseits, habe ich gehört, lädt im Vorfeld von Bundesparteitagen auch ausgewählte Journalisten ein. Da haben wir als Bundespressekonferenz dann keinen Einfluss darauf, wer eingeladen ist oder nicht. Aber das scheint in dieser Richtung auch zu laufen. Und dann war noch die Frage nach dem Vertrauensmissbrauch. Hier in der Bundespressekonferenz, habe ich eben schon angedeutet, steht darauf die Möglichkeit, ausgeschlossen zu werden. Also wer sich nicht an die Regeln hält und darüber berichtet, der kann ausgeschlossen werden. Da gibt es dann ein Verfahren über den Mitgliedsausschuss und die Anhörung und die Mitgliederversammlung. Wir hatten einmal den Fall in den vergangenen Jahren. Das hatte mit dem Gast zu tun, den wir morgen hier begrüßen können, mit dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten, der sich uns in einer Unter-3-Veranstaltung gestellt hat, wo dann am Tag der Mitgliederversammlung der Bundespressekonferenz der Spiegel die Formulierung verwendete, es handelte sich um eine Unter-3-Veranstaltung, das heißt, darüber darf nicht berichtet werden, Punkt. Nur so viel, Doppelpunkt, und dann kam alles, was er gesagt hatte. Sie können sich vorstellen, welche Resonanz das hat. Das war so, als hätte der Spiegel auf einen Klingelknopf gedrückt und sie über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung darf nicht berichtet werden, nur so viel. Wir hatten dann den Auftrag, eine öffentliche Rüge auszusprechen an den Spiegel und den Spiegel zu befragen, ob er sich in Zukunft an die Regeln der Bundespressekonferenz halten möchte. Der Spiegel hat dann so reagiert, indem er darauf hingewiesen hat, dass alles, was Voskuhle hier angeblich gesagt hat, der Spiegel ja nur aus anderen Veranstaltungen gebracht hat, wo er das alles öffentlich gesagt hatte. Das ist dann natürlich eine Form des Ausweichs gewesen, die auch zu der Kommentierung geführt hat, aha, wenn der Spiegel also berichtet, dass er Vertraulichkeit bricht, dann tut er nur so und bringt das, was längst an anderen Orten berichtet worden ist. Also das ist eine zweischneidige Geschichte. Wir konnten jetzt tatsächlich Belege finden, dass Herr Voskuhle das, was er hier unter drei gesagt hatte und was der Spiegel dann zitiert hatte, tatsächlich andernorts auch gesagt hatte. Insofern ist das Ding mit einer Rüge ausgegangen, aber auch mit der Verpflichtung des Spiegels, sich weiterhin an unsere Regeln zu halten. Ansonsten, was Ausschluss generell anbelangt, gibt es den in anderen Veranstaltungen, in Hintergrundkreisen natürlich sehr viel intensiver. Wer von einem Spitzenpolitiker eingeladen wird und sich nicht an die Vertraulichkeit hält, der kann sicher sein, das nächste Mal nicht eingeladen zu werden. So einfach ist die Reihenfolge. Und dann gibt es noch Beispiele aus dem Deutschen Presseclub, für den Hintergrundinformationen das Lebenselixier sind, sonst könnte sich der Verein auch auflösen. Und da hat es in der Vergangenheit auch Ausschlüsse immer wieder mal gegeben.
So, danke, Gregor Mainz. Stopp, war ein bisschen ein Missverständnis. Ich wollte gar nicht, dass jeder hier alle Fragen beantwortet. Direkt angesprochen war noch Gernot Lehr, was nämlich zum Beispiel juristische Konsequenzen betrifft und insbesondere auch Sie waren direkt angesprochen, auch wenn Sie Ihren Mandanten raten, eben nicht unter drei zu sprechen.
Genau, also zur ersten Frage, die rechtlichen Konsequenzen des Vertrauensbruchs. Die einseitige Erklärung, dass man etwas unter drei sagt, begründet noch keine Verpflichtung zur Verschwiegenheit. Sonst muss, ist jetzt antwortet der Jurist, es muss ein Vertrag zustande kommen. Das bedeutet, wenn man wirklich diese Vertraulichkeit sicherstellen will, dann muss man dem Journalisten, als Betroffener muss dem Journalisten sagen, wir sind uns einig, hieraus wird jetzt nicht zitiert. Und wenn er sagt, ja, wir sind uns einig, dann ist das eine Vereinbarung. Und wenn man die bricht, macht man einen Rechtsbruch, hat man wunderbare Konsequenzen zu tragen. Insoweit geht es weiter als zum Ausschluss, sondern hat man wirklich, da kann man Unterlassungsansprüche, Schadensersatzansprüche, alles alles Mögliche geltend machen. Aber diese Hürde ist nicht so schnell erreicht. Und es gibt einen ganz kleinen Einschränkung. Wenn das, was dann gesagt wird, von einem herausragenden öffentlichen Informationsinteresse ist, dann darf man auch den Rechtsbruch begehen und trotzdem journalistisch berichten. Also man muss immer schauen, um welche Informationen es geht. Es gibt das sogenannte abgehörte Telefongespräch zwischen Kohl und Strauß, glaube ich. Das war auch ein Rechtsbruch, es durfte aber vermittelt werden, weil es hochinteressante Informationen enthielt. Nochmal zu der Beratung. Wenn ein Politiker oder eine sonstige öffentliche Person in die Krise gerät, wenn er im Verdacht steht, oftmals ist es ja nicht richtig, aber im Verdacht steht, er habe ein Fehlverhalten begangen, dann ist es wirklich erforderlich, auch aus rechtlichen Gründen und auch aus meines Erachtens taktischen Gründen, dass man da nicht irgendwo nur Teile bekannt gibt oder vertraulich bekannt gibt, sondern dann muss man mit der Öffentlichkeit raus, mit der Information an die Öffentlichkeit heraus, weil damit auch oft entlassene Momente verbunden sind. Und da kann es nicht drauf ankommen, ob da unter drei eine Veranstaltung stattfindet. Dann musste halt derjenige rausgehen und sagen, ich rede jetzt unter eins, ich teile das und das und das mit.
Herr Heyer.
Ja, noch einen ganz kleinen Nachsatz. Erstens wollte ich den beiden Impulsgebern nochmal danken für ihre Beiträge. Das, denke ich, ist das Mindeste, was wir tun sollten. Dann wollte ich nochmal darauf verweisen, dass die beiden Beispiele, die Frau Wenzin gebracht hat, doch auch einen Blick erlauben auf das, was sie mit dem Begriff Anstand versucht hat, klarzumachen. Ich bin nicht sicher, ob diese Spiegelgeschichte, so wie sie in ihren Akzenten jetzt veröffentlicht wurde, auch veröffentlicht worden wäre, hätte der beschriebene den Wahlsieg eingefahren, den er einfahren wollte. Da bin ich nicht ganz sicher, ob dieser Anstand tatsächlich gegeben war bei diesem Beitrag, der im Spiegel zu lesen war. Und dass man mit einer Kamera auf jemanden mit Mikro sozusagen halten kann, der ganz bewusst in einem privaten, aber wenn auch heftigen, aber doch privaten Gespräch verstrickt ist, das halte ich auch nicht für anständig, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt auch unter Journalisten Dinge, die man vielleicht untereinander sehr genau betrachten sollte und auch selbstkritisch betrachten muss.
Tanja Schulz, das war's. Das Schlusswort. Wer erklärt uns denn dann, oder wer sagt, was anständig ist und was nicht?
Oh, ich auf jeden Fall nicht. Also ich habe dazu meine Meinung und würde die auch jederzeit sagen, sagt sie auch meinen Studenten. Aber es ist natürlich in unserem Gesellschaftssystem glücklicherweise auch Aufgabe des öffentlichen Diskurses, darüber zu verhandeln. Und in dem Falle nicht als Hintergrundgespräch.
Und genau das ist uns hoffentlich heute Abend gelungen. Vielen Dank. Das allerletzte Wort möchte ich gerne doch noch einmal, auch weil sie jetzt noch mal angesprochen wurde, an Birgit Wenzin geben und sie einfach fragen, was sie nach ihrem Aufschlag aus dieser Veranstaltung jetzt mitnimmt. Und dann gibt es Sauerstoff und Brötchen.
Das war nicht abgesprochen, liebe Kollegin. Ich hoffe, dass wir homöopathische Dosen dessen, was wir hier ziemlich klug und privilegiert ausgetauscht haben, in die nächsten Generationen hineinbekommen. Das würde ich mir wünschen. Helfen Sie dabei. Danke.
Haben Sie vielen Dank. Thank you.